über unsere Grundwerte. Ihr habt es in den letzten Wochen ab und zu mal gehört, dass wir uns als Leitungsteam zusammengesetzt haben und uns überlegt haben, was macht uns eigentlich aus? Was ist das, was Gott in uns reingelegt hat? Was ist das, was Gott für uns wichtig ist? Und genau, das ist natürlich mal wieder sehr hell. Ich hätte die Bilder hinten ja weglassen können, aber sie sowieso nicht so gut sieht. Also gut, wie auch immer. Da oben ist ein Kompass. Das soll einfach so ein bisschen uns mitnehmen auf diese Reise, was uns bestimmt, was uns ausmacht, was uns wichtig ist. Das sind zum Teil Dinge, die waren schon so, wo wir gesagt haben, ja, das ist was, was Gott in die DNS unserer Gemeinde reingelegt hat. Und zum Teil sind es Dinge, wo wir gesagt haben, das ist auch schon irgendwie angelegt, wir sehen das, aber wir möchten an diesen Punkten wirklich vorwärts gehen, möchten einen Wert darauf legen. Und am Ende sind 7 Punkte rausgekommen, die möchte ich euch ganz kurz zeigen und heute über den ersten predigen. Der erste Punkt ist, wir lieben Gott und sein Wort. Das heißt, wir, und das ist was, was wir seit Jahren, seit der Gründung unserer Gemeinde so leben, wir lieben Gott, er soll im Mittelpunkt stehen und sein Wort soll im Mittelpunkt stehen. Dazu sage ich nicht viel, weil ich heute darüber predigen werde. Der zweite Wert, Dankeschön, wir sind Gastgeber. Das heißt, wir sind ein Stück weit auch dazu da, um dem einen verlorenen Schaf, was sich vielleicht heute in unserem Gottesdienst verirrt hat, gute Gastgeber zu sein. Wir möchten, dass Menschen, wenn sie hierher kommen, dass sie sich wohlfühlen. Das ist zum Teil schon so, zum Teil haben wir da noch Luft nach oben und da wollen wir auch gezielt investieren, dass wir sagen, wir, wenn wir hier zusammenkommen, wir sind auch Konsumenten. Wir freuen uns, dass Gott uns dient, wir freuen uns, dass es für uns schön ist, aber wir sind auch Gastgeber. Wir sind nicht bloß unbeteiligte Zuschauer, sondern jeder von uns, der kommt, ist Gastgeber. Jeder von uns agiert als jemand, der Gäste willkommen heißt, der auch Geschwister willkommen heißt. Genau, dritter Punkt, wir wollen das Beste geben. Gott hat für uns alles gegeben. Er hat alles investiert. Jesus hat gesagt, der Menschensohn hat noch nicht mal irgendwo, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Und wir haben gesagt, wir möchten Gemeinde Gottes nicht nur irgendwie halbherzig bauen, sondern wir möchten wirklich vorwärts gehen. Wir möchten das Beste geben für ihn. Nächster Punkt, wir leben als Familie. Das heißt für uns, das ist auch was manche schon gesagt haben, wenn sie hergekommen sind, das sind nette Leute, man ist freundlich zueinander, man wird irgendwie gut aufgenommen. Manche haben das auch schon anders erlebt, je nachdem, wie man so persönlich auch gestrickt ist. Manche tun sich nicht ganz so leicht, diese Verknüpfung herzustellen, aber das ist was, wo wir einfach einen Wert drauf legen wollen. Wir möchten uns sehen, wir möchten an unserem Leben teilnehmen, wir möchten, dass wir nicht bloß eine anonyme Nummer in der Masse sind, sondern dass wir wirklich als Familie zusammenleben, dass wir Anteil haben und auch Anteil geben an unserem Leben und dass wir füreinander da sind, dass wir uns unterstützen. Nächster Punkt, wir verpacken eine zeitlose Botschaft in zeitgemäße Formen. So, das heißt, die Botschaft, die wir verkündigen, das ist der Punkt 1, die wird sich nicht ändern. Jedenfalls, solange ich hier Pastor bin. Wir haben nicht vor, an der Botschaft irgendwas zu ändern. So leid uns das tut, wir finden, unsere Botschaft muss sich an dem orientieren, was Gott uns aufgetragen hat. So, auch wenn manche Dinge heute als nicht mehr zeitgemäß empfunden werden, wir glauben, dass es was Zeitloses ist. Aber die Formen, die wir benutzen, die sollen zeitgemäß sein. Und da werden wir in der nächsten Zeit auch so vielleicht ein bisschen was verändern. Denkt dran, es geht nicht nur um die 99, sondern es geht auch um den einen. So, wir möchten zeitgemäße Formen haben. Das heißt nun nicht, dass wir hier, was weiß ich was, alles veranstalten. Aber es heißt einfach, dass wir schauen, was brauchen die Menschen von heute, damit sie verstehen, dass Gott nicht ein Gott ist von vor 2000, 3000 Jahren, sondern dass Gott heute lebt und dass Gott heute mit ihnen was zu tun haben will. Nächster Punkt, wir sind wertschätzend und ermutigend. Wir Deutsche sind fehlerorientiert. Vielleicht kennt ihr das. Ich habe euch schon manchmal so ein Bild gezeigt, wo hier ein schwarzer Punkt auf der weißen Leinwand war. Und wenn ich frage, was seht ihr, dann sagen alle einen schwarzen Punkt. Und wir haben beschlossen, wir möchten eine Gemeinde sein, die nicht den schwarzen Punkt sieht, sondern die große weiße Fläche sieht. So, wir möchten ermutigen, wir möchten wertschätzen, wir möchten das, was andere tun, hochhalten. Es soll unsere Gemeinde prägen, dass wir Wertschätzung geben, dass wir das Gute sehen, dass wir ermutigen. Genau, wollen wir auch noch mehr darüber hören. Und dann schließlich, wir rechnen mit dem Übernatürlichen. So, das, was wir heute ja im Lobpreis erlebt haben, wir rechnen damit, dass Gott redet. Wir rechnen damit, dass Gott auch heute noch was zu uns sagt und dass uns das was sagt. Wir rechnen damit, dass Gott Kranke heilt. Wir rechnen damit, dass Gott Wunder tut. Wir haben vorher was gesungen, wunderschön, wunderbar. Ich weiß nicht, ob ihr mit wunderbar was anfangen könnt. Ich habe das irgendwann mal, Peter Schneider hat so eine wunderschöne Art, das einem klar zu machen. Und er hat gesagt, wunderbar, das sind zwei Worte. Das erste ist Wunder und das andere ist bar. So, bar kennen wir vom Auto vielleicht, vom Luftdruck, aber vor allem von den Füßen. Barfuß. Das heißt, wenn der Fuß nicht, so wie bei mir, jetzt in irgendwelchen Schuhen steckt, sondern zu sehen ist, unverkleidet ist, dann ist er bar. Und wunderbar heißt, dass die Wunder zu sehen sind. Und da habe ich mir gedacht, wenn Gott wunderbar ist, dann erwarten wir, wenn Gott in unserer Mitte ist, dass wenigstens hier und da Wunder passieren. Und deswegen beten wir. Wir beten, dass sich Situationen verändern. Wir beten, dass Menschen gesund werden. Wir beten, dass Ehen geheilt werden, dass Eltern und Kinder sich wieder versöhnen, dass was auch immer uns beschäftigt. Und wir erwarten, dass Gott übernatürlich wirkt. Genau, so, das sind unsere 7 Werte. Und heute geht es um den ersten. Wenn ihr wollt, könnt ihr das hinwerfen, aber nachdem das Bild eh nicht zu sehen ist. Wir werden demnächst hoffentlich eine neue Birne oder einen neuen Beamer bekommen, dann wird es hier auch noch etwas schöner. Und ich möchte heute eben über den ersten Punkt reden, wir lieben Gott und sein Wort. Wir lieben und ehren, genau. Weil es sind nämlich 3 Teile. Das erste wird sein, wir lieben Gott. Das zweite wird sein, wir lieben sein Wort. Und das dritte, da werde ich mich mit der Ehre beschäftigen, wie das praktisch aussieht. Und wenn du deine Bibel mit dabei hast, dann lade ich dich ein, mit mir aufzuschlagen. Lukas Kapitel 7, Verse 36 bis 47. Lukas Kapitel 7. 36 bis 47. Jesus ist hier eingeladen bei einem Pharisäer. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. Also früher hat man sich nicht gesetzt wie bei uns, sondern die haben sich hingelegt, so auf einen Arm, und haben dann auf etwas niedrigeren Tischen dann gegessen. In derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Denkt einfach dran, wenn man so liegt, dann gehen die Füße nach hinten. Also das heißt, der neben mir liegt, liegt quasi vor meinen Füßen, sodass sie also von hinten kam, vielleicht von manchen auch nicht so sehr bemerkt und sich von hinten zu den Füßen von Jesus begeben hat. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine das ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Kleinen Moment. Vers 40. Da sprach Jesus ihn an. Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, Lehrer, bitte sprich. Jesus begann. 2 Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Im Übrigen ein großer Fehler. Das war eigentlich die Aufgabe eines Gastgebers, dass man dem Gast die Füße wäscht bzw. waschen lässt. Sie aber hat mir mit den Füßen, die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb, weil sie mir so viel Liebe erwiesen hat. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Das war ein Punkt, der mich sehr früh in meinem Glaubensleben sehr beschäftigt hat. Und zwar negativ beschäftigt hat. Oh, vielen Dank. Sehr aufmerksam. Ich komme nun nicht gerade aus einem gläubigen Elternhaus, aber meine Eltern waren schon, also meine Mutter jedenfalls, die ging regelmäßig in die Kirche, hat uns angehalten, regelmäßig in die Kirche zu gehen, wobei regelmäßig hieß bei uns alle 2 Wochen, damit man nicht zu fromm wird. Es war halt so Tradition. Aber so diese persönliche Beziehung zu Gott hatte ich eigentlich nicht. Und trotzdem haben meine Eltern mir beigebracht, dass es wichtig ist, sich an gewisse Grundregeln zu halten. Und deswegen war ich eigentlich so im Großen und Ganzen ein guter Mensch. Ich habe nicht geklaut. Ich hatte eine relativ unkomplizierte Pubertät und Jugend. Habe nie wirklich über die Stränge geschlagen. Ich fand schon mehr oder weniger brav. Meine Mutter sieht es ein bisschen anders. Ich hatte schon auch meinen eigenen Kopf, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich habe als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener riesen Schuld auf mich geladen. Ich habe nie Drogen genommen, ich habe niemanden umgebracht, ich habe keine Steuern hinterzogen, habe, ich glaube, in meinem Leben jetzt 2 oder 3 Strafzettel bekommen. Also alles nicht so besonders viel. Und dann lese ich diesen Satz, wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Denke ich mir, ja super, was kann ich jetzt daran ändern? Es gibt schon die Möglichkeit, sowas zu ändern. Man stellt viel an, dass einem viel vergeben wird, damit man viel lieben kann. Aber das war für mich nicht wirklich eine Alternative. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber so ist es natürlich nicht gemeint, dass wir sagen, naja gut, wir können eben Gott nicht so viel lieben, weil uns nicht so viel vergeben ist. Da muss Gott jetzt halt mit dem bisschen Liebe zufrieden sein, was wir für ihn haben. Ich möchte das Pferd eigentlich von der anderen Seite aufzäumen. Wir lieben, also ich habe mir überlegt, ich habe so ein bisschen nachgeguckt, es ging um wir lieben Gott, und habe mir gedacht, ja, da habe ich ja auch schon Predigten drüber gemacht, was habe ich denn damals gesagt? Dann habe ich festgestellt, die Predigten, die ich bisher so gepredigt habe über wir lieben Gott, die waren meistens, die haben angefangen, und ihr kennt das sicher, mit so ähnlichen Bibelstellen wie Markus 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deinen Kräften. So, Gott sagt mir, du sollst mich lieben. Also machen wir das, weil Gott es von uns verlangt. Und ich habe mir gedacht, ich möchte diesmal eigentlich anders anfangen. Ich möchte nicht, dass ich sage, wir lieben Gott deswegen, weil er es unbedingt haben will. Wir lieben Gott, weil wir sonst in die Hölle kommen. Wir lieben Gott, weil er sonst zornig wird auf uns, weiß ich was. Wir lieben Gott, weil wir müssen. Sondern wir lieben Gott, weil wir Gott so unendlich viel zu verdanken haben. Und ich glaube, manche von uns, ich glaube, die wissen, von was Gott sie erlöst hat. Manche von uns haben ein Leben hinter sich, wo sie sagen, Gott sei Dank habe ich das hinter mir. Es gibt Menschen, die haben ein Leben gelebt, wo sie sagen, ich weiß ganz genau, was der Unterschied ist zwischen vorher und nachher. Aber es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele unter uns, die sagen, ja, ich weiß einfach, es war richtig, ich habe mich dafür entschieden und ja, es war auch irgendwie gut und ich habe auch viel Gutes erlebt oder so. Aber so dieses tiefe Verständnis dafür, von was Gott uns eigentlich gerettet hat, glaube ich, fehlt vielen von uns. Dass wir verstehen, was wir Gott eigentlich zu verdanken haben, dazu müssten wir, und ich glaube, war das William Booth, der Gründer der Heilsarmee, der Gott mal darum gebeten hat, dass er ihm eine Vision der Hölle schenkt. Und ich glaube, er hat ihm dann so eine Vision gegeben von ein paar Minuten und so. Und Booth hat dann geschrieben, dass es sein Leben komplett verändert hat. Simeon, lass ruhig offen. Lass ruhig offen. Die sind bald. Simeon, lass offen, bitte. Lass offen, bitte. Die sind bald vorbei. So, das wird unser Leben verändern, wenn wir verstehen, von was Gott uns gerettet hat. So, was wir heute Morgen gemacht haben, wir haben im Lobpreis unseren Blick auf Dinge gerichtet, die Gott uns geschenkt hat. Wir haben unseren Blick auf Dinge gerichtet, wo wir sagen, dafür können wir Gott dankbar sein. Und das ist was, was wir im Gebet immer wieder tun. Wir danken Gott für, dass wir gesund sind. Vermutlich kommst du auch immer wieder mit Menschen zusammen, die nicht so gesund sind wie du. Ich könnte mich jetzt beklagen, dass ich eine chronisch entzündete Achillessehne habe. Aber ich kann gut damit leben. Und ich kenne Menschen, die haben Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die haben, was weiß ich, eine kaputte Hüfte oder haben seit 30 Jahren Schmerzen im Rücken. Und ich sage, ich bin Gott einfach mal dankbar, dass er mir die Gnade schenkt, dass ich morgens aufstehen kann, dass ich mich bewegen kann, dass ich meinem Beruf nachgehen kann. Ich bin Gott dankbar für diese Gemeinde, sage ich auch mal. Ich sage es euch viel zu wenig, aber es ist für mich es ist einfach ein Vorrecht und eine Freude, mit euch zusammen Reich Gottes zu bauen. Es gibt so viele Dinge, die Gott uns geschenkt hat. Meine Familie, unsere materielle Versorgung, jetzt das Wetter und die Natur und was weiß ich was alles. Gott hat uns so viele Dinge geschenkt, wo wir dankbar sind. Und ich muss einfach sagen, wenn ich die Natur anschaue, vielleicht habt ihr den Satz von mir auch schon mal gehört, wenn jemand sagt, boah, ist das aber ein schöner Sonnenuntergang, dann sage ich schon mal ganz gerne, ja, hat mein Papa gemacht. Vielleicht kennt ihr das aus der Werbung, wer hat's gemacht? Ja, und in dem Fall waren es nicht die Schweizer. Ich hoffe, es sind keine Schweizer da, die mir das jetzt übel nehmen. Aber es hat Gott gemacht. Und ich bin so ein bisschen ein Astronomie-Fan. Und wenn du ein bisschen in die Sterne guckst und feststellst, was Gott da oben so angestellt hat und wie Gott diese Welt gemacht hat, von ganz Großen bis zum ganz Kleinen, alles wunderbar geordnet, unglaublich gut aufeinander abgestimmt. Und dieses Wunderwerk läuft seit, na gut, wie auch immer, sagen wir mal, mindestens seit einigen Tausend, vielleicht auch seit ein paar Millionen oder Milliarden Jahren, mir egal. Aber es funktioniert jedenfalls, egal was wir bisher mit dieser Welt angestellt haben. Und wir haben wirklich viel kaputt gemacht. Und es funktioniert immer noch. Und ich sage einfach, Gott ist so groß, Gott ist so vielfältig, Gott ist so kreativ. Und ich kann einfach nicht anders, als ihn zu lieben. Wir können Gott lieben, weil es gut ist und weil es richtig ist und weil wir es müssen. Aber ich finde, wir sollten ihn lieben, weil er lebenswert ist. Ich habe mich gefragt, warum liebst du deinen Ehepartner? Wir machen ja so Ehevorbereitungen, zum Teil auch Ehebegleitung als Paar auch. Und da ist immer mal wieder die Frage, warum liebst du eigentlich deinen Ehepartner? Und manche sagen, ja, sie ist so hübsch oder er ist so intelligent oder so stark oder was auch ich, was wir am anderen finden. Und ich glaube, so in der Art können wir über Gott auch denken. Und dann kommt irgendwann mal aber auch das, wo ich sage, ich liebe meinen Ehepartner, weil ich mich dazu entschieden habe, mich in diesen Menschen zu investieren und mit diesen Menschen mein Leben zu verbringen. Und so finde ich, gehört beides zusammen. Wir können Gott lieben, weil es richtig ist, weil wir uns entschieden haben. Das wird uns durch die weniger emotionalen Momente in unserem Leben durchtragen. Aber heute geht es mir vor allem mal darum, dass wir sehen, wir haben Gott so viel zu verdanken und deswegen lieben wir ihn. Und deswegen investieren wir uns in seine Sache. Gott ist die Quelle unseres Lebens. Gott ist die Quelle unseres Heils. Gott ist derjenige, von dem wir letztendlich alles haben. Ich denke mir manchmal, wir leben in einer Zeit, wo alles sich so schnell wandelt. Ich weiß nicht, wie du dein Geld angelegt hast. Vielleicht sagst du, ich hätte gerne mal Geld, was ich anlegen kann. Aber manche von uns haben ja Geld, was sie anlegen. Ja, manche haben gesagt, auf der Bank 0,5, 0,1, 0,05% Zinsen, was auch immer. Ich investiere in Aktien. Kürzlich mit jemandem gesprochen, der hat Telekom-Aktien gekauft vor vielen, vielen Jahren, als die bei 90 Mark oder sowas standen. Ich habe jetzt den Kurs nicht so ganz verfolgt, aber als ich jetzt mit ihm gesprochen habe, sagt er, die sind glaube ich irgendwie jetzt bei 30 Euro oder sowas. Ups. Ja, da kann man auch mal ganz viel, ganz schnell ganz viel Geld verlieren und es ändert sich ständig irgendwas. was heute noch in war, ist morgen vielleicht schon wieder out. Wir hatten vor kurzem, war angekündigt, es gibt einen Gipfel zwischen Trump und Kim. Dann wurde der Gipfel abgesagt. Jetzt ist er wieder angesagt. Ich habe kurz einen Kommentar dazu gehört und dann sagt er, ich weiß, es sind noch 10 Tage oder irgendwie sowas, jedenfalls noch einige Tage, sagt der Kommentator, genügend Zeit, um den Gipfel noch einige Male an- und wieder abzusagen. Und morgen kommt irgendeine Katastrophe und alles ist wieder anders. Und ich denke mir, wie können wir sinnvolle Entscheidungen treffen? Als ich damals angefangen habe, Chemie zu studieren, da wusste ich, das wird 10 Jahre dauern. Ich habe mir gedacht, in 10 Jahren, niemand hat eine Ahnung, was dann sein wird. Und ich erinnere mich noch sehr gut an eine unserer ersten Vorlesungen, da hat unser Mathematikprofessor gesagt, Sie haben die richtige Entscheidung getroffen und wenn Sie fertig sind, noch bevor Sie fertig sind, da wird die Industrie bei Ihnen in die Tür einrennen und die werden Schlange bei Ihnen stehen und Sie werden die ersten Verträge schon in der Tasche haben mit 5-stelligem, 6-stelligem Jahresgehalt. Und da dachte ich mir, super. Habe ich gut gemacht. Und dann war ich fertig. Aber meine Tür war leer und die Industrie hat mir nicht die Tür eingerannt. Im Gegenteil, von den 50 Leuten oder so, 40, 50 Leuten, die mit mir abgeschlossen haben, da hat, glaube ich, einer oder zwei haben eine Stelle in der Industrie bekommen. Und für den Rest war es sehr, sehr schwierig. Was ich damit sagen will, ist, unser Leben ist so unberechenbar. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich in ihm jemanden habe, der mir einen festen Boden unter den Füßen gibt. Wo ich einfach weiß, es muss mich nicht wirklich interessieren, was passieren wird. Natürlich kümmere ich mich drum und natürlich lasse ich mein Leben nicht einfach so laufen. Aber ich weiß einfach, ich habe einen an meiner Seite, den kann ich um Rat fragen. Und der kennt zufälligerweise die Zukunft. Und das ist zufälligerweise einer, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich kann mit breiter Brust dastehen und sagen, ist doch mir egal, was kommt. Ich habe den Schöpfer von Himmel und Erde auf meiner Seite. Und mir kann gar nichts passieren. Ich bin sicher bei ihm. Und deswegen liebe ich ihn. Das ist echt eine gute Sache. Ich könnte jetzt noch ganz viel sagen, wie Gott uns versorgt. Ich denke, jeder von uns hat es schon erlebt, wie Gott einfach da ist, wie Gott für Arbeitsstellen sorgt, wie Gott für finanzielle Versorgung sorgt, wie Gott so viel für uns tut, wie Gott heilt, wie Gott einfach eingreift in unserem Leben. Wir lieben Gott, weil er es verdient hat. Und wir lieben Gott vor allem deswegen, weil er uns zuerst geliebt hat. Schreibt der Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 9, sagt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und das ist auch was wir uns mal einfach immer wieder klar machen sollten. Wir sind nicht diejenigen, die Gott gesucht haben. Also manche von uns haben Gott schon gesucht. Aber er ist derjenige, der sich als erstes auf die Suche gemacht hat. Er sagt, er lässt die 99 Schafe und sucht dieses eine Schaf. Und dann sucht dieses Schaf vielleicht auch ein bisschen und findet dann den Hirten. Aber in Wirklichkeit hat der Hirte eigentlich das Schaf gefunden. Und ich glaube, das sollten wir uns immer wieder klar machen. Wir sind nicht bei Gott, weil wir so toll waren, weil wir alles richtig gemacht haben, sondern wir sind bei Gott, wenn wir bei ihm sind, weil er uns gesucht hat. So. Muss ich ein bisschen vorwärts machen. Wir lieben sein Wort. Wart ihr schon mal verliebt? Ich muss jetzt nicht melden, aber also ich war schon mal verliebt. Bin irgendwie auch immer noch verliebt. Aber wir sind jetzt etwas anders verliebt. In der ersten Zeit haben wir uns nämlich ganz viele Briefe geschrieben. Also vor allem ich habe Ute Briefe geschrieben, die hat sie ja immer noch. Und das ist manchmal schon berührend, wenn man so liest, was man früher mal so geschrieben hat. Aber sie hat mir auch Briefe geschrieben. Und wisst ihr was? Wenn du verliebt bist, dann ist, wenn du einen Brief von deinem Liebsten oder von deiner Liebsten bekommst, das ist was Besonderes, oder? Und wir lesen diese Briefe auch, oder? Wenn ihr einen Liebesbrief bekommen habt, ihr habt den noch nie in die Schublade gepackt und habt ihn dort liegen lassen, sondern ihr habt ihn aufgemacht, habt ihn gelesen. Und dann, wenn eure eure Geliebte, euer Geliebter euch gesagt hat, du, was weiß ich, zum Beispiel, die mögen irgendwelche Süßigkeiten oder meine Frau ging zum Beispiel damals gerne in diesen Film Dirty Dancing. Nicht unbedingt so mein Lieblingsfilm, aber ich bin mitgegangen. Warum? Ja, weil es ihr gefallen hat. So, als Verliebter tust du viele Dinge, nicht deswegen, weil du die unbedingt machen möchtest, sondern weil es demjenigen gefällt, den du liebst. Und jetzt hat Gott uns so einen Liebesbrief geschrieben. Und das ist die Bibel. Und darin hat er uns gesagt, wer er ist, wie er über uns denkt, wie viel Liebe er für uns empfindet. Und er hat so ein paar von seinen, ich nenne es jetzt mal so, von seinen Vorlieben, von dem, was ihm wichtig ist, uns aufgeschrieben. Und deswegen ist es für uns als Gemeinde und für mich persönlich vollkommen klar, wenn ich Gott liebe, dann werde ich sein Wort lieben. Ich werde in diesem Wort lesen. Ich werde diesen Liebesbrief studieren. Ich gebe zu, der ist ein bisschen dicker als die üblichen Liebesbriefe. Und man braucht vielleicht eine Weile, bis man durchkommt. Und vielleicht ist die Sprache auch ein bisschen schwierig. Aber das ist bei Goethe und bei Schiller auch so. Und da haben wir uns in der Schule ja auch Mühe gemacht. In 2. Timotheus 3, Vers 16, da schreibt uns Paulus, die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Und das ist das, was wir zutiefst glauben. Wir glauben, dass die Bibel nicht bloß irgendein Menschenmachwerk ist, von irgendwelchen Leuten über irgendwelchen Zeitraum geschrieben, sondern dass Gott sich hier wirklich offenbart und dass es wichtig für uns ist, dieses Wort zu lesen und an diesem Wort auch festzuhalten. Und dieses Wort ist was, was uns Halt und Stabilität und auch in schwierigen Zeiten Kraft schenkt. Im Psalm 1, da heißt es in den Versen 2 und 3, wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, also am Wort Gottes, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. So, was ist der Schlüssel? Der Mensch, der Freude findet am Wort Gottes, der Tag und Nacht in seinem Buch liest. Und gut, nachts, weiß ich nicht, da schlafen viele von uns. Aber manche Ältere, die können vielleicht nachts auch nicht mehr so gut schlafen. Warum nicht mal in der Bibel lesen? Ist im Übrigen auch eine gute Methode, um wieder einzuschlafen. Nicht, dass ich sage, die Bibel ist so langweilig, aber vielleicht kommen wir da dann auch auf andere Gedanken. Aber das ist was, wo ich sage, Gott hat uns so viel Gutes in der Bibel geschenkt und das ist der Grund, weshalb ich eigentlich zum Glauben gefunden habe. Mein Bruder hat mich damals zum Bibellesen angestiftet und ich habe es halt irgendwie als gutes Werk auch noch gemacht. Aber irgendwann mal habe ich festgestellt, das, was ich da lese, das ist was mit meinem Alltag zu tun hat. Ich habe mich selber wiedererkannt. Ich habe festgestellt, dass die Bibel mich ganz treffend beschreibt in den Bibelstellen, wo es um Menschen geht. Und dass die Bibel mir hilft, mein Leben auf die Reihe zu kriegen und mein Leben auszurichten, sodass mein Leben gelingt. Genau, letzter Punkt, wir ehren Gott und sein Wort. Wie sieht es praktisch aus? Wir wollen Gott ehren, zum Beispiel indem wir das machen, was wir am Anfang des Gottesdienstes gemacht haben, dass wir Lieder miteinander singen. Wir wollen ihm Danke sagen, wir wollen ihm dieses Lob geben, das ihm gebührt. Wir wollen, wollen ihm Wertschätzung ausdrücken. Und das tun wir gemeinsam im Gottesdienst, im Lobpreis. Wir tun das in den meisten unserer kleinen Gruppen, in unseren Hauskreisen. Da wird oft gesungen, da wird gebetet. Wir geben Gott einfach Dank dafür. Wir ehren ihn durch das, was wir singen, durch das, was wir beten. Und ich denke, die meisten von uns machen das auch persönlich zu Hause. In deiner stillen Zeit, wenn du die Bibel liest, wenn du betest, dass du Gott einfach Danke sagst. Manche singen vielleicht auch zu Hause. Ich kenne Leute, die hören dann immer irgendwelche christlichen, YouTube oder sonst irgendwas auf Spotify und gehen spazieren und preisen Gott und nehmen Gott so einfach in ihren Alltag mit. Und das ist was wir einfach als Gemeinde auch tun wollen. Wir wollen Gott die Ehre geben. Und Ich glaube persönlich, wir ehren Gott auch dadurch, dass wir uns im Alltag danach richten, was er von uns möchte. Also wenn meine Mutter früher zu mir was gesagt hat, dass sie was haben möchte, was ich für sie tun soll, oder dass, keine Ahnung, dass sie eben, ich soll mein Zimmer aufräumen oder so, dann kann ich meine Mutter ehren, indem ich das tue, was sie mir gesagt hat, oder ich mache es nicht. Und dann ist auch klar, dann ehre ich sie eigentlich nicht. Ich kann ja nicht sagen, ich ehre meine Mutter schon, aber ich mache nicht das, was sie sagt. Und da kommt er vielleicht selber drauf, das ist irgendwie schon ein bisschen schizophren. Von daher, also wir ehren Gott, indem wir Gott loben, im Gesang und im Gebet. Aber wir ehren Gott auch, indem wir sein Wort tun, indem wir seinen Willen tun. Und dann schließlich, wie ehren wir Gottes Wort? Wir ehren es dadurch, dass wir es zunächst mal lesen. Dass wir es regelmäßig lesen. Dass wir es in uns aufnehmen, dass wir uns von diesem Wort prägen lassen. Es gibt eine interessante Bibelstelle in Kolosser 3, Vers 16, da heißt es, das Wort Christi, könnt ihr auch sagen, das Wort Gottes, wohne in seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott in euren Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade. Und da haben wir diese Sachen auch wieder beieinander, auch das Singen kommt dann nochmal vor. Aber das, was Paulus hier den Kolossern schreibt, ist, lasst das Wort Gottes bei euch wohnen, gebt dem Raum und schaut danach, dass es seine ganze Fülle bei euch entfalten kann. Und deswegen haben wir so für uns gesagt, wir möchten, dass die Bibel die Grundlage unseres Gemeindebaus ist, wir möchten, dass die Bibel die Grundlage unserer Weltanschauung ist, unserer Werte und letztendlich auch zum Maßstab unseres Handelns. So, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was damit anfangen konntet, dass ihr es umsetzen könnt, vielleicht in eurem Alltag. So, das ist so das, was im Zentrum, einer der Werte, die im Zentrum so unserer Gemeinde stehen. Und ich persönlich denke, wenn wir uns an diese Werte auch persönlich halten, dann werden wir auch Segen Gottes erleben. Das haben wir gerade ja auch gelesen. Gerne noch beten und dann, genau, sagen wir noch ein paar Dinge und dann werden wir noch ein Lied zum Schluss singen. Vater, ich danke dir, dass du uns deine Liebe gezeigt hast. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du uns unveränderlich liebst und dass deine Liebe keine Voraussetzungen hat. Danke, Herr, dass du uns ein festes Fundament gibst unter unsere Füße. Und danke, Herr, für all die vielen guten Dinge, die du uns geschenkt hast. Danke, Herr, dass du uns deine Liebe bewiesen hast, so vielfältig und vor allem in deinem Sohn Jesus. Und deswegen wollen wir dich lieben. Wir wollen dich ins Zentrum unseres Lebens stellen und dir einfach ja, die Ehre geben. Und wir möchten ja, dein Wort ehren, möchten drin lesen und möchten es zum Zentrum unseres Lebens machen. Und das bitten wir dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.